Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2005 habe ich die Fußball-Uniliga gegründet, in Göttingen Sport studiert. Und ja, mit so einem Sportstudium, was soll man damit machen? Da muss man sich also auf jeden Fall ein bisschen engagieren parallel. Und wir haben einfach eine Hobby-Fußballliga gegründet und die hat natürlich auf Kleinfeld stattgefunden. Mit dieser Uniliga kam so eine Riesenwelle, ging einher, dass eine Mischung stattfand zwischen diesem informellen einfach kicken, haben wir das immer genannt, aber trotzdem eine Tabelle haben und einen Spielplan und dann mit Hinter Mailand gegen Birgit Prinz Boateng kicken.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Was sagen euch die Buchstaben D, K, F, V? Nein, das ist nicht der deutsche Kleinviehverband, zumal das ja nun von den Buchstaben auch völlig falsch ist. Das ist der deutsche Kleinfeldfußballverband e.V., ein eingetragener Verein. Es gibt ihn und es gibt ihn, weil er sinnvoll ist, denn wir haben in Deutschland eine sehr, sehr aktive Kleinfeldfußballszene mit Nationalmannschaft, mit Weltmeisterschaften, mit dem Weltmeister Deutschland 2018. Also wir können da was auf dem Kleinfeld. Leider wird es in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Wird Zeit, dass der Kleinfeldfußball in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das will ich machen. In der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog geht es eben um den Kleinfeldfußball in Deutschland. Bevor wir aber mit dem Interview beginnen, klar, kennt ihr das schon? Kurz meine Vorstellung für die, die mich noch nicht kennen. Erstmals vielleicht bei Bosses Bundesliga-Blog reinhören. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Habe mehr als 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon und biete eben seit langer Zeit auf den Podcast-Plattformen dieser Welt Bosses Bundesliga-Blog an. Mein Gast heute zum Thema Kleinfeldfußball ist Christoph Köchi. Das ist der Präsident vom DKFV und mit ihm habe ich über die Kleinfeldfußballszene in Deutschland gesprochen. Christoph Köchi darf ich begrüßen. Das ist der Präsident vom Deutschen Kleinfeldfußballverband, quasi der Fritz Keller des DFB. Christoph, darf man das so sagen?
Der Kleinfeld-Fritz Keller, ja, das kann man so sagen. Solange es nicht der kleine Fritz Keller ist, ist das in Ordnung.
Nein, also eine Abwertung soll da auf keinen Fall rein, denn der Deutsche Kleinfeldfußballverband, zum einen gibt es ihn, das zeigt, dass es nötig ist, dass es ihn gibt. Und zum anderen hat er sinnvolle Aufgaben. Vielleicht kannst du uns die mal kurz vorstellen.
Ja, also bei der Genese muss ich so ein bisschen zurückgehen in meine Studiumszeit. Also erstens erinnere ich mich da gerne dran und zweitens hat es da begonnen. Und zwar 2005 habe ich die Fußball-Uniliga gegründet, in Göttingen Sport studiert. Und ja, mit so einem Sportstudium, was soll man damit machen? Da muss man sich also auf jeden Fall ein bisschen engagieren parallel. Und wir haben einfach eine Hobby-Fußballliga gegründet und die hat natürlich auf Kleinfeld stattgefunden, denn wenn wir beide uns jetzt treffen und haben noch ein paar Kumpels dabei, dann holen wir uns ja nicht Großfeldtore und buffen 11 gegen 11, sondern wir legen 4 Rucksäcke irgendwo hin und spielen 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Und dann haben wir das auf Kleinfeld gespielt und mit dieser Uniliga kam so eine Riesenwelle, ging einher, dass eine Mischung stattfand zwischen diesem informellen einfach kicken, haben wir das immer genannt, aber trotzdem eine Tabelle haben und einen Spielplan und dann mit Hinter Mailand gegen Birgit Prinz Boateng kicken. Und das hat dann uns gezeigt, die Leute wollen das, die Leute brauchen das. Und vom DFB, aufgrund seiner Mitgliedschaft bei der FIFA, wird ja nur Futsal gepusht. Und im Erwachsenenbereich hast du dieses Thema Kleinfeld einfach nicht mehr. Aber es ist der originäre Sport eigentlich, mit dem wir aufwachsen. So im Kinderalter hast du den ja auch, dass du da spielst. Aber am Ende, sobald du Erwachsener wirst, kannst du nur noch 11 gegen 11 spielen organisiert. Und da war so ein bisschen die Lücke. Und als die Uniliga immer größer wurde, wurden wir dann irgendwann angesprochen aus dem Ausland von einem tschechischen Kollegen, der dann sagte, wisst ihr eigentlich, dass es überall um Deutschland drumherum schon Kleinfeldfußballverbände gibt. Und es war uns gar nicht so richtig klar. Wir dachten immer, wir spielen dann ja Fußball auf einem kleinen Feld und haben uns dann damit intensiver auseinandergesetzt. Und das ist dann tatsächlich so ein bisschen wie beim Volleyball und beim Beachvolleyball, hat sich da so eine Szene gegründet. Und es gibt dementsprechend dann auch einen internationalen Verband. Und damit mussten wir, um Mitglied zu werden, den Deutschen Kleinfeldfußballverband gründen. Und das haben wir dann 2012 gemacht. Und ja, seitdem sind wir dabei.
Ich erinnere das jetzt so ein bisschen an Beach Soccer. Da hat der DFB das ja auch irgendwie verschlafen und kommt jetzt viel zu spät eigentlich in diese Sportart rein. Ähnliches gilt bei euch auch. Ich habe so den Eindruck, aus einer Schnapsidee, komm, wir machen mal was, ist etwas Hochprofessionelles geworden?
Das ist immer ein bisschen das Problem, je größer du bist, ne? Also der DFB, er ist ja unfassbar erfolgreich, er hat eine wahnsinnig lange Geschichte, aber je mehr Gremien du aufbaust, je mehr Leute du hast, die du fragen musst, so desto träger wirst du natürlich in der Entscheidungsfindung. Und da kann man nicht mal eben sagen, wir machen jetzt in einem halben Jahr wollen wir die und die Meisterschaft spielen. Siehe Fußball-Bundesliga, wie lange hat es gedauert, um da zu einer Entscheidung zu kommen? Bei uns war es tatsächlich so ein bisschen Schnapsidee. Lass uns, der Kollege aus Tschechien fragt an, wir treffen uns auf der Hälfte, haben uns in Dresden getroffen, er kam irgendwie, oder wann, ich glaube in Chemnitz haben wir uns getroffen und sind einfach mal hingefahren so, und haben uns das angehört. Das ist sind natürlich Prozesse, die du nicht mal eben machen kannst, wenn du in FIFA-Strukturen denkst oder beim DFB. Und dann haben wir es einfach so gegründet und der Bedarf ist auf jeden Fall da, denn es gibt eine ganz, ganz große Hobbyfußballszene, die nicht mehr Dienstag, Donnerstag zum Training gehen kann, um Sonntag zu spielen. Das ist denen zu viel und es passt in deren Alltag nicht mehr rein. Und die holen wir einfach ab, indem wir einmal die Woche irgendwo in der Soccerhalle oder auf dem Bolzplatz mit ihren Kumpels eine Stunde spielen. Und das reicht ihnen dann aber auch wieder, weil die Anforderungen an uns alle ja irgendwie höher geworden sind. Es gibt nicht mehr so dieses klassische 9 bis 17, dann gehe ich zum Fußballtraining.
Ja, du hast richtigerweise gesagt, wenn man anfängt, so als kleines Kind Fußball zu spielen, da sind die Jungs von der Straße, die treffen sich dann, da sind dann lange nicht 11 gegen 11, sondern eben 5, 6, 7, 8 und dann ist es ja auch meistens gut. Dann fängst du vielleicht mal an mit einer Straßenmannschaft, die dann aber auch nicht 11 gegen 11 spielt. Also die Wurzeln in den kleinen Fußball zu legen, ist ja völlig naheliegend, sowohl räumlich als auch von der Idee her. Habt ihr denn jetzt eine richtige Ligenstruktur mittlerweile, auch was Bundesliga, Zweite Liga und so weiter angeht?
Nee, nicht auf nationaler Ebene. Das ganze Thema findet vorwiegend in Turnierform statt. Also es gibt ohne Ende Kleinfeldturniere, jede Woche wieder im Sommer. Jetzt gerade pandemiebedingt muss man schauen, wie das jetzt wird. Aber es gibt wirklich viele Hobbyturniere, wo dann eben auch normale Vereinsfußballer mitspielen, die es dann aber auch genießen, natürlich mal auf Kleinfeld, vielleicht auf einer anderen Position anzutreten. Also das gibt es. Und es gibt auch Hobbyligen, Kleinfeldligen auch. Aber wir haben eben noch nicht diese nationale Struktur, weil alleine Reisekosten, wenn du jetzt irgendwie als Hamburger Team dann irgendwie nach München müsstest, das ist ja für viele eine große Herausforderung. Das ist ja selbst bei der Frauen-Bundesliga, glaube ich, oft schwierig zu finanzieren.
Jetzt kommt in unserem Gespräch sehr oft der Begriff Hobby vor. Klar soll der Spaß im Vordergrund stehen, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ihr geht auch den Schritt weiter und sagt, na, so ein bisschen ernsthaft und Hochleistungskleinfeld darf es dann durchaus sein. Denn gibt es schon die Nationalmannschaft oder baut ihr die noch auf?
Nee, es gibt die Nationalmannschaft. Das ist ein bisschen paradox eigentlich, muss man fast sagen. Denn das ist ja so ein Best of the Rest. Die International Soccer Federation, in der wir Mitglied sind, also der quasi die FIFA des Kleinfelds, lässt nur Amateure zu. Das heißt, du kannst erstmal keinen Thomas Müller berufen. Jetzt. Selbst wenn er würde ja wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber du kannst sozusagen jeden, der mit Fußball nicht sein Haupteinkommen betreibt, so wie es früher vielleicht bei Olympischen Spielen war, das kann man damit ganz gut vergleichen, die darfst du berufen. Und am Ende haben wir in der Masse, aber so wie es eigentlich auch beim DFB auch ist, irgendwie hast du ganz, ganz viel, die Masse kickt aus Spaß und kickt Hobby. Und wir berufen in der Nationalmannschaft dann die Besten dieser Hobbyfußballer, weil am Ende bedeutet eben, deswegen sage ich es auch in dem Bereich irgendwie mit Hobby, so dass es halt nicht dein Hauptberuf ist. Und selbst wenn du in der Oberliga spielst und fünfmal die Woche trainierst, dann ist es ja trotzdem noch ein Hobby, weil du entweder studierst oder hast noch einen anderen Job und versuchst den unter einen Hut zu bringen. Und da in der Nationalmannschaft ist das Level aber sehr, sehr professionell, was das Drumherum her angeht. Da würde ich sagen, da arbeitet man so auf vielleicht Drittliganiveau. Bei der Weltmeisterschaft kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, eher vielleicht sogar auf einem Zweitliganiveau, hast da wirklich vom Physio bis zum Koch alles dabei. Aber die Spieler sind Amateure. Und dann halt ein guter Oberligaspieler, der sich gut zurechtfindet auf engem Raum, das ist so die Kategorie Spieler, die wir da rekrutieren.
Ihr werdet auch einen Nationaltrainer haben. Reist er dann von Kleinfeldturnier zu Kleinfeldturnier oder wie stellt ihr denn seinen Kader dann zusammen?
Genau so ist es. Also gibt auf jeden Fall den Bundestrainer mit Malte Fröhlich, der tatsächlich sich viel anschaut und umherreist. Und wir haben aber so offene Scoutings vor allem auch. Das ist immer wieder ganz spannend, denn dieser Traum, ich weiß nicht, ob es bei dir war, Ralf, aber als ich aufgewachsen bin, habe ich immer so gedacht, einmal da stehen, wenn diese Kamera so durchschwenkt und du singst die Nationalhymne und du kannst für dein Land antreten. Und wie wenige Leute können sich diesen Traum erfüllen? Und dann haben wir irgendwann damit abgeschlossen, die Spieler. Aber wenn du 18 bist und du warst nicht im NLZ oder hast irgendwo in der U-Mannschaft beim DFB gespielt, dann schaffst du es ja nicht mehr zu Yogi. Aber in unserem Fall ist es halt so, selbst wenn du auf einmal, du kriegst diese zweite Chance mit 23, 24 und du zeigst dich irgendwo und schießt 25 Tore bei irgendeinem Kleinfeldnachmittag, dann kann es halt sein, dass du da berufen wirst. Dann hast du doch nochmal die Chance, auf diesen Moment die Hymne zu singen und offiziell für Deutschland anzutreten mit dem Adler auf der Brust. Und das ist so das, was es bei uns auch oft ausmacht, dass Leute, die so in der zweiten Reihe stehen, aus dem Amateurfußball kommen, sodass die auf einmal so diese Chance kriegen. Und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, weil das so ein bisschen unerwartet immer ist. Ne? Und auch die Identifikation natürlich dann ganz stark ist mit den Fans, weil da eben nicht irgendein Multimillionär ist, dem teilweise auch fast egal ist, im Freundschaftsspiel für Deutschland anzutreten, sondern hier sind halt Leute, die da, die kriegen gar kein Geld und es ist alles Ruhm und Ehre und für sein Land da anzutreten. Und das ist natürlich dann eine Story, die finde ich, einen großen Reiz hat.
Zumal, und das sollte man jetzt vielleicht mal deutlich machen, du hast es eben gesagt, es gibt die Weltmeisterschaften. Es gibt Weltmeisterschaften mit allem, was dazugehört. Wir werden in diesem Jahr vor allem die Europameisterschaft natürlich verfolgen als Fernsehzuschauer mit großen Stadien, mit ganz offensichtlich doch Zuschauern, mit Nationalhymne, mit allem, was dazugehört. Das ganz große Besteck gibt's bei euch im Kleinfeld auch. Die Weltmeisterschaften sind genauso hoch gepusht mit Zuschauern, mit allem Zippel und Zappel, wie man sich das vorstellt. Leider vielleicht abseits der Öffentlichkeit, denn das hat ja bisher noch niemand so richtig mitbekommen. Aber als Spieler, wie du das andeutest, da hinzukommen, das ist doch für einen Kleinfeldfußballer, der da überragend auf engstem Raum sich durchsetzen kann, das maximal mögliche Ziel?
Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal was anderes. Du hast ja als Amateurfußballer manchmal die Chance, dass du irgendwie in den DFB-Pokal kommst und dann ziehst du da vielleicht mal irgendeine große Truppe und spielst da. Aber hier ist noch ein Level drüber. Also für die Leute ist was extrem Besonderes. Und genau, muss einmal korrigieren, dass es keiner kennt, wahrscheinlich nicht mehr, weil bisher auf Sport 1 jetzt im letzten, im Herbst 2019 hatten wir die deutschen Spiele live auf Sport 1, teilweise auch wirklich gute Einschaltquote. Aber natürlich ist das Nische. Also deswegen verstehe mich nicht falsch. Ich will nur sagen, es ist nicht mehr ganz so klein, dass es keiner mehr kennt. Teilweise im Ausland sogar, vor allem in Osteuropa, riesengroß. Bei uns ist es einfach so, dass trotzdem diese Weltmeisterschaft als Leuchtturmprojekt Wahnsinn ist. Also letztes Mal, jetzt ist die ausgefallen in 2020, 2019 waren wir im Herbst auf Kreta. Und da ist es ein ähnlicher Ansatz wie beim Beachvolleyball, dass man mit diesem Stadion zu den Leuten geht. Ich weiß nicht, ob du da mal auf einem Turnier warst. Es gibt ja dann, Düsseldorf war das dann irgendwie auf dem Burgplatz oder bei London haben sie Beachvolleyball, glaube ich, irgendwo auf dem Trafalgar Square gespielt, mitten in der Stadt. Das ist auch unser Ansatz. Also wir haben nicht irgendwo ein Stadion außerhalb stehen, sondern wir bauen ein eigenes Pop-up-Stadion für 3.000 bis 4.000 Leute irgendwo dahin, wo viele Menschen sind. Und das war eben auf Kreta direkt am Strand von Retimno. Und da sind so viele Touristen und so viele Leute, die irgendwie tagsüber in der Sonne liegen und dann abends nochmal ein Spiel gucken. Und da wird dann halt den ganzen Tag mit DJ und Rambazamba und sobald Griechenland abends aufgelaufen ist, hast du so eine ganz enge Arena mit irgendwie drei, da waren es knapp über 3.000 Leute, die da sich die Seele aus dem Leib geschrien haben. Und das war ein Wahnsinnserlebnis. Also für die Spieler absolut was anderes, als sie es sonst in ihrem Liga-Alltag erleben. Denn ich denke mal, dass die meisten so vor 200-300 Leuten spielen und naja, die stehen halt mehr oder weniger träge mit Bratwurst und Bier an der Seite und da hast du jetzt keinen Fangesang. Und das ist deswegen immer so, dass alle Leute, die mit uns mit waren und mal bei einem internationalen Turnier gespielt haben, sind auf Jahre mit uns verbunden und du hast diese ganzen WhatsApp-Gruppen immer, die immer mal wieder hochkommen, wenn irgendwer dann was liest. Und für uns der größte Erfolg unserer Geschichte war dann eben die Weltmeisterschaft 2018 in Portugal in Lissabon, also fand mitten auf diesem Praça do Comércio statt, also eigentlich der, so wie bei uns das Brandenburger Tor in Lissabon, und haben da das Stadion hingebaut und haben dann dort tatsächlich den Titel erringen können gegen Polen im Finale. Das war total außergewöhnlich und die Jungs werden das in ihrem Leben nicht mehr vergessen.
Da gab es den Titel für Deutschland. Ein Jahr später ist Russland Weltmeister geworden und Deutschland hat man in der K.O.-Phase, also sprich ab dem Achtelfinale, vergeblich gesucht. Was ist denn in dem einen Jahr passiert?
Leider. Das ist ein bisschen dieser Effekt wie 2018 nach dem Titel 2014 auch beim DFB gewesen. Wenn du bei uns ist die WM ja jedes Jahr, wir können schneller korrigieren. Aber wir haben 2018 eben gewonnen und da hat alles gepasst. Also so von der Unterkunft, vom Teambuilding irgendwie, von so wie die Dramaturgie war. Wir sind in der Vorrunde auch so ein bisschen, hat's geholpert, aber haben uns dann so ein bisschen freigeschossen und dann hast du mal ein Penalty-Shootout gewonnen und so. Also da lief so alles für uns und das alle 50-50 Sachen waren eigentlich in unsere Richtung, die du bei so einem Turnier brauchst. Also weil Glück ja immer noch eine Rolle spielt. Und all das, was da geklappt hat, hat 2019 nicht geklappt. Vor allem auch, weil man nicht mehr so diesen hundertprozentigen Hunger hatte und diese Bereitschaft, jetzt so diesen extra Schritt und da nochmal drüber nachzudenken. Und das ist einfach dieses Phänomen, dass du in dieses Loch fällst, wenn du Weltmeister geworden bist. So, du schaffst es irgendwie nicht, das alles wieder abzurufen. Für uns war es natürlich extrem bitter, weil wir natürlich mit einem Sport 1 live natürlich gerne mehr gezeigt hätten und das dann wirklich sportlich ein bisschen nach hinten losgegangen ist, obwohl der Kader nicht schlechter war als der im Jahr vorher. Aber der Druck war viel größer und du hattest immer im Kopf, du kommst hier irgendwie als Weltmeister an und das wird schon irgendwie gehen. Und ich glaube, das zeigt dann eben auch das Level auf dem Niveau. Wenn du ein bisschen nachlässt, hast du keine Chance mehr. Und dann kommt so eine Truppe wie Russland, die nimmt dich gnadenlos auseinander. Oder auch gegen Rumänien hatten wir und Ungarn hatten wir wirklich auch zwei Schwergewichte bei uns in der Gruppe schon. Und dann reicht das auf einmal am Ende nicht. Und ich persönlich finde es gut, weil es dann auch was bedeutet zu gewinnen. Wenn du jetzt einfach hinfahren könntest und könntest sagen, wir casten jetzt mal schnell irgendwie fünf Leute von Viktoria Hamburg und fünf von, was weiß ich, irgendeinem Regionalligisten irgendwie aus Berlin und könntest sofort gewinnen, dann wäre es ja auch leicht. Und so muss man wieder extrem hart arbeiten und jetzt mit diesen Vorrunden aus sehr demütig an die nächste Aufgabe im kommenden Jahr dann rangehen.
Es wird sicherlich Experten geben, die als Spieler aktiv auf diesem kleinsten Bereich sich durchsetzen können, die auf dem Großfeld dann völlig verloren sind. Also sagen wir Special Teams, die sich ausbilden können, ähnlich wie vielleicht wie im Beachsoccer. Das hast du gesagt, Weltmeisterschaft bei dieser WM 2019, Brasilien, Mexiko noch im Achtelfinale, alles andere war dann doch Europa. Also ist es eher eine Europameisterschaft mit internationaler Beteiligung?
Ja, könnte man so sagen, aber ja, also Brasilianer sind natürlich stark da drauf. Wir haben das Level ein bisschen vermisst bei den anderen südamerikanischen Teams. Die hatten es nicht so leicht in der Vorbereitung und dann auch der große Anreisestress mit Amateuren. Du kannst jetzt nicht eine Woche vorher da sein. Alleine nach Kreta zu kommen, wir haben Direktflug, das ist natürlich immer, du hast ein paar andere Vorteile auch nochmal, ne, sodass es denen dann nicht so leicht fällt. Aber insgesamt ist der Fußball vor allem in Osteuropa extrem etabliert. Wenn du in Bukarest lang gehst, da wo bei uns ein Tennisplatz ist, ist da ein Kleinfeld. Und dann schmeißt du da ein paar Euro rein, dann kriegst du auch Flutlicht noch nachts. Und dann geben die es sich so richtig dolle. Und die wollen vor allem diesen Kleinfeldfußball auch hart spielen. Während du ja in Deutschland eher das schöne Element siehst, indem du sagst, es fallen mehr Tore, ich habe mehr den Ball, ich bin technisch anspruchsvoller. So sieht es in Rumänien oder in Tschechien der Spieler eigentlich nicht, sondern der geht eigentlich drauf, weil er viele Zweikämpfe führen will. Und das ist dann, führt dann ultimativ dazu, dass wir uns teilweise schwer tun, dass sich auch ein Brasilianer schwer tut vor Ort, weil halt einfach eine Truppe da steht, die ja immer so auf den Füßen steht und einfach dieses auf engem Raum auch in der Defensive extrem auslebt. So, während man sonst ja eher so dran denkt, ich muss irgendwie mich hier schnell lösen, hier Körpertäuschung, ich muss gute Dribbler haben, so, ich brauche so einen Ike Hetzler, brauchst du auch, aber du brauchst auch die Kante hinten drin, der einfach dicht macht. Und deswegen setzen sich ganz oft Teams durch, wie Kroatien, Rumänien, Russland, sind da super stark. Und Polen, die sind wirklich gut. Aber das wird kommen. USA war jetzt schon gut. Also USA und Brasilien sehe ich da ganz weit vorne, vor allem, weil es halt 2022 nach Mexiko geht. Und dann haben wir den Jetlag und wir den Reisestress und die US-Amerikaner und die Mexikaner sind auch gut. Und die Brasilianer werden es da ein bisschen leichter haben.
Gibt es denn in unserer Nationalmannschaft irgendeinen Namen, wo man sagt, oh, den habe ich schon mal gehört?
Naja, wir hatten bei diesem Titel 2018 hatten wir so ein bisschen zweite Reihe. Da hatten Jerome Assauer mitgespielt, der hat so für Paderborn viele Spiele gemacht in der zweiten Liga, aber keiner jetzt, der jetzt so dieses Star-Potenzial hatte. Das hat uns da auch irgendwie geholfen. Wir hatten 2015 mal Marius Ebbers dabei sogar, wo man jetzt gar nicht sagen würde, das ist so der typische Kleinfeldspieler, aber er war so als vorne im Sturm mit dem Rücken zum Tor extrem gut, natürlich, weil man ihn anspielen konnte, hat Ball festgemacht und hatte zu dem Zeitpunkt eben auch noch bei Viktoria Hamburg Oberliga gespielt. Und da hast du schon gemerkt, so dass dieser Torriecher, den er nun bei Pauli und Aachen in der zweiten Liga vor allem immer unter Beweis gestellt hat, dass ihm das auch weiterhilft. Aber er war jetzt auch nicht so, dass er jetzt viel besser war als alle anderen. Also es ist schon das Level, du brauchst, wie du es eben richtig beschrieben hast, du brauchst so ein bisschen Special Teams. Und da haben wir jetzt eher darauf fokussiert, in den Oberligen gut ausgebildete Leute zu finden, die eben ein 1-gegen-1 lösen können und denen nicht der Ball 2 Meter wegspringt. Das kannst du ja normalerweise bei 11-gegen-11 ganz gut kaschieren. Wenn du da irgendwie Außenverteidiger bist, da musst du jetzt nicht immer der brillanteste Techniker sein, sondern wenn du deine Seite zumachst und eine Flanke reinbringst so und viel laufen kannst, dann bringt dir das was, das hilft dir auf dem kleinen Feld nicht weiter.
Wenn man jetzt so Messi und Ibrahimovic jetzt auf den Rasen stellen würde, würde das helfen?
Also Messi ist der perfekte Fußballer natürlich, mit der engen Ballführung, mit den Dribbling-Möglichkeiten. So, das ist der, also da würde ich mich auch tatsächlich, während ich bei 11 gegen 11 immer schwanke, ob man Cristiano oder Messi aufstellen sollte, ist es bei Kleinfeld eine klare Entscheidung. Also da brauchst du Leo Messi. Und wir hatten so eine Art Messi, hatten wir 2018 mit einem Niklas Kühle, der spielt in Wolfenbüttel in der Oberliga hier in Niedersachsen. Der aber ein Siegtor schießt zum 1-0 im Finale, wo er 2 Leute hintereinander tunnelt und dann noch den Torwart und wirklich mit einem Tempo-Dribbling durchgeht, so, dann, das kam dem Ganzen schon sehr nahe.
Jetzt habe ich gerade nicht bewusst Ronaldo gesagt, weil ich glaube, der braucht Geschwindigkeit, der braucht Platz, das hast du doch nicht, ne?
Mehr Platz. Also auch er würde uns weiterhelfen oder den Portugiesen machen wir uns nichts vor. Aber wenn man sich einen backen kann, dann ist es nicht unbedingt der muskulöseste Typ, der jetzt viel auch über die 20, 30 Meter Sprints kommt oder so, den hast du da dann eher nicht. Also deswegen eher den dribbelstarken Spieler, den findet man in der Bundesliga vielleicht sogar auch auf der 6, so 6er, 8er, 10er, das sind so die man dann eigentlich ansteuern würde und nicht den klassischen 9er. Der kann auch helfen, aber einen Carsten Janka oder so würde man jetzt nicht unbedingt gebrauchen können wahrscheinlich.
Armin Younes fällt mir gerade ein.
Ja, genau, auch so der Typ Spieler. Vor allem auch mit der Kreativität auch, ne? Also das sind so Typen, also wenn die ihre Karriere beenden, können die gerne nochmal bei uns anklopfen. Wir versuchen immer mal wieder ja auch so ein Ex-Profi mit reinzunehmen, weil alleine die Drucksituation, die ich eben geschildert habe, die hat er dann eben nicht. Also wir haben 2019 auch, die Griechen hatten Katsouranis dabei, der hat unter Otto Rehagel 2004 die Europameisterschaft gewonnen, war der Kapitän, glaube ich sogar. Das bringt natürlich eine Menge Ruhe rein, wenn so einer hinten drin steht. Wir spielen in so einem System gerne mal so einen Dreieraufbau und wenn du dann in der Mitte wie so einen klassischen Libero einen hast, der erstmal sagt, jo, die können mich hier anlaufen, ich spiele das Ding, wir machen ein Dreieck, so, ich spiele das Ding locker raus, das hilft dir enorm weiter, weil diese Leute einfach andere Dinge erlebt haben und andere Drucksituationen. Während der Landesliga-Kicker, der maximal vor 250 Mann gespielt hat, und das war im Pokal schon das der Hauptdruck, den er erlebt hat, und da kommt aber nur die Lokalpresse, wenn der dann sieht, Live-Übertragung und irgendwie hier der Instagram-Post bei Sport1 und das haben 10.000 Leute geliked, das ist echt eine andere Nummer. So. Und da sind wir dabei, vielleicht 1, 2 Ex-Profis einzubauen. Solange die noch den Hunger verspüren, auch mit zurückzulaufen, ist das ganz gut.
Die sagen auch nicht, was kriege ich denn dafür?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also wir machen es halt irgendwie für die Erfahrung. Und es gibt dann schon Leute, die sagen, also so wie es bei einem Ebbe damals dann eben war, die sind dann einfach coole Typen. Und für die ist es ja auch eine Erfahrung. Nochmal für, ich weiß, ich glaube, er hatte kein Länderspiel damals. Wenn du jetzt Leute hast, die 50 Länderspiele gemacht haben für den DFB, den kannst du natürlich nicht mit der Nummer kommen, wir werden Weltmeister, ist das Allergrößte, so, weil die vielleicht dabei waren. Aber für Spieler, die sehr gut zweite Liga, vielleicht unteres Drittel in der ersten Liga gespielt haben und da sich unter Beweis gestellt haben, so für die könnte das ja schon nochmal so ein Kick sein, mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen.
Jetzt hattest du eben Katsouranis genannt. Ich glaube, der war schon fast 40, als er Europameister wurde. Der müsste bei diesem Turnier auf jeden Fall hoch in den 40ern gewesen sein. Also ist doch was für ältere Leute.
Ich glaube, der ist, der war schon jetzt Ende 30, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie, müsste man mal nachschauen irgendwie, wie alt der jetzt gerade ist. 79er Jahrgang. Also geht geht dann noch irgendwie, also jetzt, aber jetzt 40 bei dem Turnier. Das ist schon echt an der Grenze, weil du auf Kleinfeld wirklich viel laufen musst, aber sie haben ihn immer, du kannst dann fliegen wechseln. Das heißt, du kannst es dir so ein bisschen so vorstellen wie beim Eishockey. Du bildest vielleicht so eine Abwehrreihe, die gibt dann 3, 4, 5 Minuten Gas und dann kann er sich auch wieder hinsetzen. Die Möglichkeiten hat er ja bei 11 gegen 11 nicht, weil du nicht so viel hin und her wechseln kannst.
Kleinfeld heißt international 6-a-side, also 6 pro Mannschaft. Und damit heißt genau. Es auch, ich spiele mit 6 Spielern.
Genau, 5+1 sagen wir dann immer, ne? Also 6-a-side ist dann der Torwart plus 5 Feldspieler. Und dann hast du halt immer so einen 12er Kader und kannst dementsprechend jede Position doppelt besetzen und auch irgendwie austauschen und das tatsächlich immer. Also wenn du ein Pressing spielst, wo dein Stürmer anlaufen soll, das kann der auch nur 2 Minuten machen. Also du siehst da wirklich beim Eishockey, siehst du ja 2, 3 Minuten immer diese Reihen und die gehen wieder raus und das kann man hier vergleichen. Also wir sagen auch oft, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich fast eine Hybridsportart, weil du kannst eigentlich nicht sagen, dass das exakt wie Fußball ist, sondern das ist wirklich eine Mischung aus Fußball und den Sportarten, die auf dem Kleinfeld stattfinden, Basketball, Eishockey, Handball, so, weil das einfach dieses Tempo ist. Du hast da kein Mittelfeld. Es geht immer rauf und runter, du hast immer Torszenen. Und das macht es für mich mittlerweile auch einfach aus, so dass ich, wenn ich mir da andere Spiele angucke, natürlich bin ich da ein bisschen befangen, weil man jetzt diesen Sport so aufgebaut hat, aber es macht einfach Spaß. Und ich kann mir, gutes Beispiel, Hoffenheim gegen Leverkusen, das kann ich mir nicht angucken. Das geht aber nicht mehr. Ey, wenn da Truppen sind, mit denen du nichts anfangen kannst, weil da irgendwelche Werkstruppen gegeneinander spielen und du kennst da keine Leute, die irgendwie gut zocken, dann spielen die noch 0-0, ey, dann drehst du ja durch. Und wären die beiden aber gestern auf dem Kleinfeld gewesen, dann wäre es halt 5-4 ausgegangen und wir hätten alle Spaß gehabt.
Das war das legendäre letzte Montagsspiel der Bundesliga, was eben, wie du recht gesagt hast, 0-0 ausgegangen ist. Aber vielleicht können wir da nochmal kurz, Kleinfeld muss ja auch eine gewisse Maße dann sicherlich erfüllen. Wie groß, wie klein ist das Spielfeld? Wie groß sind die Tore?
Also Spielfeld hat so eine kleine Range, so wie es eben bei 11 gegen 11 ja auch erlaubt ist. Da ist ja Dreisamstadion auch kleiner als Camp Nou. Das heißt, wir können so zwischen 44 und 48 Meter Länge und dann so 24 bis 28 Meter Breite gehen. Und das Tor ist 4x2 Meter im Internationalen. Wir spielen aber, das ist so wie Soccerhalle hat auch 4x2. Und E-Jugend hat 5x2. Also wenn du das so kennst aus dem Jugendfußball, die spielen eigentlich immer auf diese 5x2 Tore.
Das sind meist immer die Tore, die abseits des Fußballplatzes stehen, wenn die Senioren spielen.
Genau.
Die stehen so ja meist immer da rum.
Genau, jetzt also 5x2 und dann Handball ist ja 3 und wir haben uns dann für die Mitte entschieden, weil in Osteuropa wird auf dieses Handballtor gespielt. Und wir haben irgendwann gemerkt, dass du, wenn du einen super Torwart, einen erwachsenen Torwart in ein Handballtor stellst und du musst ein Tor machen, es sind aber nicht genug Tore gefallen. Und dann haben wir vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, einen Mittelweg zu wählen, weil 5x2, dann würde ständig von der Mittellinie geschossen werden und dann ist 4x2 eine super Größe. Du hast genug Tore, die fallen. Wir haben, glaube ich, jetzt 3,7 im Schnitt gehabt, irgendwie in 40 Minuten. Das wären ja 8, wenn wir 11 gegen 11 rechnen würden auf 90. Und dementsprechend ist das eine gute Ratio so von Tore zu Spielzeit, damit es für Zuschauer immer attraktiv ist.
Jetzt haben wir im Seniorenfußball das Problem, dass wir 7er Mannschaft so nach und nach bekommen. Das heißt, kleinere Orte, Dörfer nicht mehr in der Lage sind, ihre Elfer-Kader zusammenzustellen von 15 oder 20 Spielern, müssen wir gar nicht mehr reden, sondern die haben noch 10 Seniorenspieler und können dann nur noch 7 gegen 7 spielen. Ihr spielt 6 gegen 6. Wäre das da so der nächste Schritt zu sagen, komm, dann nehmt den 7. weg und spielt dann komplett Kleinfeld, weil 7 gegen 7 wiederum spielen sie schon übers Großfeld.
Ja, wir würden aber, wir definieren 5, 6 und 7 auf Kleinfeld, weil das dazugehört, weil du ja in der Soccerhalle spielst du auch immer, weil das 30 mal 15 Meter nur sind, spielst du auch mit einem Torwart und 4 Feldspielern, weil sonst zu voll wird auf dem Feld und das würden wir trotzdem als Kleinfeld definieren. Das ist nur einfach, dass man sich international natürlich irgendwann einigen musste auf eine bestimmte Spieleranzahl, aber es gibt, dieser Sport ist eben so wie du es eben vorhin auch beschrieben hast, so als Kind wächst man damit auf und hat diese Straßenfußballer und das ist dann, ob das dann 5-a-side ist, 6-a-side oder 7-a-side, so das ist dann einfach irgendwie den Leuten überlassen, wie sie national spielen. Und sobald es dann zur WM gibt, musstest du halt eine Größe finden.
Jetzt habt ihr Weltmeisterschaft gespielt, aber deutsche Meisterschaft noch nicht?
Nee, war geplant für dieses Jahr tatsächlich. Deswegen ist es ganz spannend. Eigentlich, wir hätten sie dieses Jahr zum ersten Mal gespielt in einer regionale Turniere gehabt, waren 80 Turniere geplant an der Basis sozusagen und dann jeweils der Sieger hätte sich dann für regionale Ausscheidungen qualifiziert, 16 regionale Turniere und dann die jeweiligen Sieger wären dann nochmal in einem bundesdeutschen Finale zusammengekommen. Das ist jetzt der Pandemie zum Opfer gefallen. Das holen wir dann in 22 nach.
Also ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, wo wir hier in meinem Heimatort in Warendorf locker 7, 8, 9, 10 Freizeitfußballmannschaften hatten. An jedem Wochenende wurde gekickt, Kleinfeld quer rüber über das normale Fußballfeld. Jeder machte sein Turnier, konnte damit natürlich auch Einnahme generieren, deswegen wurde es gemacht. Ja. Aber es wurde ständig gespielt, es war ständig was los. Diese Szene ist komplett ausgestorben. Sie hatte keinen Nachwuchs. Aus diesen ganzen Mannschaften ist nichts mehr übergeblieben. Die ganze Szene ist tot. Wie kurzfristig, wie Hype ist Kleinfeld? Oder glaubst du wirklich, das Ding lebt und das wird auch überleben?
Genau, also es lebt immer noch, aber man kriegt davon nicht mehr so viel mit. Aber es ist alleine auf der Plattform, die wir mit betreuen, mit Kleinfeldhelden, da sind, glaube ich, 38.000 Spieler, glaube ich, registriert irgendwie alleine und so. Also da ist viel los und da tragen jeden Tag tragen da Leute ihr Turnier ein, weil sie mehr Teilnehmer haben wollen und dann gibt es da wirklich relevante Turniere, die 32, 64 Teams haben, weil da eben dieses Informelle wieder zustande kommt. Also das ist ja irgendwie das, was du beschreibst, so dass es da immer abging. Genauso ist es ja, du triffst dich da, du hast nicht dieses 11 gegen 11, alle hassen sich, grätschen sich um und dann irgendwie sind da 22 Leute, sondern du hast dann halt bei so einem Turnier irgendwie eher mal 200 Leute, triffst dich mal mit einem Kumpel, wie so ein Heimturnier eben auch. So. Und das wird nicht aussterben, weil die Leute das cool finden. Und diese Kleinfeld-Hobbyturniere wird es immer geben und die werden immer gemischt sein mit Vereinsfußballern und eben Leuten, die es komplett aufgegeben haben, weil sie den Verein nicht mehr packen, mit ihrem Job oder mit ihrer Familie zu vereinbaren. Also da bin ich guten Mutes, dass das weitergeht. Und so eine deutsche Meisterschaft kann natürlich schon nochmal auch so ein Leuchtturmprojekt sein, wo man dann sich als Teil davon fühlt. Also selbst wenn du deine Grundmotivation an so einem Kleinfeldturnier teilzunehmen, ist eigentlich nicht deutscher Meister zu werden, sondern du gehst dahin, weil du hinterher mit deinen Jungs ein Bier trinkst. Aber das ist auch in Ordnung. Aber wenn du trotzdem Teil eines Gesamtprojekts bist, so, dann finde ich das ganz attraktiv.
Zumal wir eingangs von dir ein paar Vereinsnamen gehört haben, die Kleinfeld spielen, wo man schon raushört vom Namen her, es ist immer noch ein bisschen Hobby und Spaß und nicht so brutal ernst, wie man das vielleicht beim Kampf um Punkte, Titeltore, Meisterschaften dann vielleicht erwarten würde. Wenn die Hörer jetzt vom Bosses Bundesliga-Box sagen, ey, geile Geschichte, da will ich auf jeden Fall mitmachen, wo könnten die sich denn jetzt die erste Information holen, um zu wissen, wer in meiner Nähe meines Wohnortes spielt denn jetzt aktuell Kleinfeld?
Die gehen dann entweder auf dkfv.eu, das ist die Verbandsseite, oder wenn sie wissen wollen, wann das nächste Turnier stattfindet, dann ist es einfach auf kleinfeldhelden.de. Das ist das Schnellste für die Leute. Aber wenn sie glauben, sie können Nationalmannschaft spielen, da hoffe ich, dass da draußen jetzt ein paar sind, die sagen, ey, ich war schon immer der geborene Kleinfeldfußballer und bin einigermaßen fit und kann jeden auf dem Bierdeckel austanzen oder hinter einem in die Drehtür gehen und vor ihm wieder raus. Das sind die Kategorien, die wir brauchen. Also dann bitte einfach melden. Die Kontaktadressen findet ihr dann auf der Website.
Oder auch gerne bei mir melden. Dann werde ich das natürlich direkt weiterleiten.
Genau. Du leitest es weiter.
Richtig. Und würde mich sofort als Spielerberater dann natürlich engagieren wollen. Und dementsprechend müssen wir leider dann natürlich bei den Ablösesummen einen Teil an mich auszahlen.
Genau, wenn das kommt, dann sprechen wir uns nochmal. Wir warten erstmal drauf, wer sich so bewirbt.
Aber wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn wir jetzt auf jeden Fall irgendwie den totalen deutschen Goalgetter für die Nationalmannschaft über diesen Weg entdeckst und sagst, meine Fresse, dass es das noch gibt, das wäre ja richtig geil.
Auf jeden Fall. Ich meine, Miro Klose war, glaube ich, auch 25, als er irgendwie bei Lautern dann irgendwie im Block gestanden hat. Insofern möchte ich das nicht ausschließen.
Ich wünsche es euch. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, Christoph Köche, dass wir zusammen mal sprechen durften über den deutschen Kleinfeld-Fußballverband und überhaupt diese ganze Kleinfeld-Fußballszene, die ich früher als Jugendlicher da ganz aktiv erlebt habe. Sie ist hier zumindest ausgestorben, aber sie ist nicht generell ausgestorben. Es gibt sie noch und sie lebt und sie atmet und sie hat hoffentlich noch ein langes Leben vor sich. Dankeschön, Christoph Köchi.
Ja, vielen Dank dir, dass du mich eingeladen hast.
Vielen Dank, Christoph Köchi, dass du mal einen Einblick gegeben hast in den deutschen Kleinfeld-Fußballverband und diese Kleinfeld-Fußballszene, die sehr, sehr aktiv ist, leider so ein bisschen abseits des Mediengeschehens. Aber wenn euch das interessiert, eure Anfrage könnt ihr auch gerne an mich stellen oder ihr googelt den deutschen Kleinfeld-Fußballverband. Christoph Köchi und seine Kollegen werden sich sicherlich sofort bei euch melden. Wenn ihr denn Fragen habt, wo kann man mitspielen, wo kann man sich anmelden, wo ist das nächste Turnier und vor allen Dingen, ich bin so stark, ich will zur Nationalmannschaft, wo muss ich mich melden? Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir über Bosses Bundesliga-Blog tatsächlich einen Nationalspieler herausbringen würden. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock habt, gerne mal einen Kommi dalassen über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oder über meiner Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne bei euch über diese Wege. Könnt ihr natürlich auch gerne mal Themenvorschläge einreichen. Und vielleicht abonniert ihr einfach mal Bosses Bundesliga-Blog. Dann verpasst ihr nichts. Jeden Donnerstag gibt es die neue Ausgabe. Das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.